Brüdern und Schwestern. In Jesaja 38, Vers 17 lesen wir: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie mich verwirre, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Ja, des Trostes bedürfen wir alle, auch wir, die wir uns hier heute versammelt haben. Jesaja hat Gottes Trost dankbar erfahren. Es kann uns nicht verwundern, dass die Begriffe Trost und Trösten mehr als 100 Mal in den verschiedenen Zusammenhängen der Bibel vorkommen.
Tag für Tag enttäuschen wir andere und auch uns selbst. Unsere Sünde führt uns vor Augen, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären. Es geht in erster Linie nicht um das, was andere uns antun, weshalb wir des Trostes bedürften, sondern um uns und unser Versagen vor Gott und den Menschen. Unser Versagen ist uns alle Zeit vor Augen. Deshalb gilt auch für uns, was Johannes der Täufer für sich selbst sagte: Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So heißt Leben loslassen, heißt Leben sterben des um sich selbst kreisenden Ichs. Wie ein roter Faden zieht sich die schmerzhafte, manchmal entmutigende Erfahrung durch unser Leben. Wie schon gesagt, wir versagen täglich. Uns bestimmen nicht Einklang und Harmonie. Sie sind nicht das Zentrum unseres Lebens. Das wäre sicherlich sehr schön, aber ich habe mal in der Bibel nachgeguckt, zwischen den Worten Harmagedon und Harn müsste Harmonie stehen, es steht da aber nicht. Das Wort Harmonie kommt also genau wie Einklang in der Bibel nicht vor. Und so müssen wir denn immer wieder Abschied nehmen von Träumen, Erwartungen, Hoffnungen und Illusionen, die sich nicht erfüllen lassen. Mit zunehmendem Alter spürt man die Folgen, wie sie Prediger 12,1 beklagt, wenn die bösen Tage kommen, die uns nicht gefallen. Und mit jedem Tag unseres Lebens rückt auch die Stunde näher, in der wir Abschied nehmen müssen. Sie liegt nicht in unserer Hand. Wir können sie nicht festhalten und können sie nicht bestimmen. Diese schmerzhafte Erfahrung wird in einem Volkslied besungen, das dazu führte, dass ein Bundespräsident in die Charts der deutschen Hitparade gekommen ist, nämlich Walter Scheel im Jahre 1973. Dort sang er: Ich wäre ja so gern noch geblieben, aber der Wagen, der rollt. All die kleinen und großen trostbedürftigen Abschiede und Verluste unseres Lebens sind im Letzten aus dem einen großen Abschied herausgewachsen, aus dem Verlust der Heimat als Folge der Vertreibung aus dem Paradies. Um des Aufstandes Adams willen verlor der Mensch seine Heimstatt. Jenseits von Eden fristen wir seitdem unser Dasein und leben und sterben auch. Seitdem gibt es diese traurigen Abschiede, dieses traurige Aber. Aber Gott sei Dank gibt es auch ein anderes, trostvolles Aber. Denn Gott hat sich aufgemacht und er hat uns jenseits von Eden besucht und erlöst. Er hat sich unserer Not angenommen und uns mit sich versöhnt. Er allein ist unser Trost, auch auf der letzten Wegstrecke unseres irdischen Daseins. Woher kommt unser Trost? Nun, zunächst müssen wir uns eingestehen, wir Menschen können im Letzten nicht trösten. Wohl zuallererst kommt der Trost uns doch aus dem Frieden mit Gott, von dem Römer 5 spricht. Durch die Gerechtigkeit des einen ist für alle die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Welch ein Trost in der wichtigsten Frage unseres Lebens. Gott selbst schenkt uns Trost. Nur er kann das Todesurteil, das über uns schwebt, aufheben. Wir können einander loslassen und abgeben in der Gewissheit seiner Fürsorge. In ihm sind wir geborgen. Es gibt ein Wiedersehen und dann werden alle Tränen abgewischt, denn seine Liebe kommt ans Ziel. Um Trost in schwierigen Situationen geht es in der diesjährigen Jahreslosung. Sie lautet: Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, Vers 13. Dieses Wort führt uns in das letzte Drittel des Jesaja-Buches. Jesaja wirkte zur Zeit der Könige Jotam, Ahas und Hiskia. Jesaja, der vielleicht bedeutendste Prophet des Alten Testamentes, entfaltet vor seinem Volk eine Vision der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Zahlreiche messianische Verheißungen, aber auch Warnungen und Gerichtsworte muss er verkündigen. Er spricht, getrieben vom Heiligen Geist, von der kommenden Heilszeit in einem neuen Jerusalem. Aber seine Verkündigung beginnt zunächst mit einer Warnung vor dem Gericht. Die Kapitel 1 bis 39 sind davon bestimmt. Jesaja warnt das nach dem Tode Salomos geteilte Gottesvolk und ruft den Assyrern ein Wehe des Gerichts zu. Jesaja schaut aber auch auf eine bessere Zukunft und tröstet durch die Hoffnung der Kapitel 40 bis 66. Die Rabbiner bezeichneten diesen zweiten Teil des Jesaja-Buches als Buch des Trostes. Es wandte sich an die Verbannten in Babylon. Trost bedeutet übersetzt Buße tun. Gott spendet ihnen Trost, wenn sie denn bereit waren, echte Buße zu tun, wenn sie es nicht dabei bewenden ließen, es zu bedauern, was sie taten, sondern wenn sie ihrem Leben eine radikal neue Ausrichtung auf dem Willen Gottes gaben. Besonders bekannt ist das Kapitel 61. Es beginnt mit den Versen: Der Herr, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Ja, wir kennen diese Worte. Jesus verkündigt sie bei seiner ersten Predigt in Nazareth. Es ist sozusagen die Fanfare, die die Vollendung des Heilsplanes Gottes in Jesus Christus ankündigt. Die Predigt Jesu endet mit dem Ruf: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. In Kapitel 66 desselben Buches, ab Vers 5, verkündigt Jesaja ein Zweifaches: Einmal den Trost und die Freude der Erlösten und zum Zweiten die Warnung vor dem Gericht. Es beginnt: Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. In den Versen 10 bis 14 hören wir: Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr, alle, die ihr traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Und dann die Verse 14 bis 16. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Zum Trost gehört auch immer etwas, zum Beispiel ein Ereignis, das Trost erforderlich macht. Wenn ich auf der Sonnenseite des Lebens stehe, bedarf ich des Trostes nicht. Das war und ist aber nicht die Situation des Gottesvolkes. Noch ein langer Weg steht vor ihm, ein Weg des Leidens für Israel und auch für Juda. Aber der Morgenglanz der Ewigkeit bricht sich schon Bahn durch den Nebel des Leidensweges der Not und Unterdrückung. Gott hat einen Weg für die Seinen und er vollendet, was er zusagt. Er wird die Seinen erlösen und ihre Feinde der ewigen Strafe zuführen. Wir Christen beziehen in schweren Zeiten Trost und Ermutigung auch heute noch aus dem Zuspruch der Propheten. Das Beten und Vergegenwärtigen von Psalmworten gibt Halt und Kraft in Bedrängnis und in aller Not, auch bis hin zum Sterbebett. Bei Paulus im Neuen Testament finden wir die Gottesbezeichnung der Gott allen Trostes. 2. Korinther 1,3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Gott selbst ist derjenige, der hier die Kraft schenkt, Leiden, so auch Verfolgung um des Glaubens willen, zu ertragen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Werfen wir einen etwas genaueren Blick auf das Wort der Losung und schauen wir auf den Textzusammenhang. Wir sehen, Gott spricht seinem Volk, das aus Babel zurückkehrt, durch Jesaja Trost zu. Diese Tatsache sagt etwas aus über das Wesen Gottes, über seine Fürsorge für sein Volk und seine Vergebungsbereitschaft. Wie oft ist das Volk Gottes ihm doch untreu geworden? Wie oft verwundern wir uns auch darüber und sind erstaunt, wie Gott doch immer wieder Vergebung geschehen lässt. Aber im Grunde genommen ist es ja so auch mit uns. Wie oft werden wir Gott untreu? Aber Gott, der ewig Gleiche, lässt uns auch wie Israel auf Trost hoffen, wenngleich das Wort zunächst in eine ganz konkrete Situation des Gottesvolkes in Israel und Juda hineingesprochen wurde. Des Trostes bedarf es wohl in vielen Situationen, die reichen vom zerbrochenen Spielzeug über ein Verbot der Eltern, etwas zu unternehmen, bis hin zu Leiden an Tod, Not, Krankheit. Es gibt einen Trost, den wir uns selbst zusprechen können, aber es gibt auch einen Trost, den nur Gott zusprechen kann. Gott tröstet wie eine Mutter. Warum wie eine Mutter? Nun, ich denke, keiner unter uns Menschen ist dem Kind näher als seine leibliche Mutter. Keiner liebt das Kind mehr als sie. Ein Vater kann selbst bei allem Bemühen, bei allem guten Willen nicht in gleicher Weise trösten wie eine Mutter. Daran kann auch die engagierteste Gleichbestellungsbeauftragte nichts ändern. So nah wie die Mutter dem Kinde ist, kann der Vater ihm nicht kommen. Die körperliche Nähe, die Versorgung mit der Milch, die alles enthält, was das Kind braucht, hier ist die Mutter nicht zu ersetzen. Eine Mutter kann wohl trösten, wie ein Vater tröstet, aber ein Vater nicht wie eine Mutter. In einer Besinnung über die Jahreslosung las ich von einer interessanten Erfahrung, die ich inhaltlich voll bestätigen kann und über die ich mich bei meinen Kindern, bei meinen Töchtern schon oft beklagt habe. Ich zitiere einmal. Das Telefon klingelt, ich nehme ab und melde mich. Eine unserer Töchter ist dran. Sie fragt, ist Mami da? Wie so oft geht es da um ein ungelöstes Problem, eine Sorge, eine Krankheit. Da bin nicht ich, der Vater, gefragt, sondern die Mutter. Auch bei Intervention ist da nichts zu machen. Die Mutter wird immer standhaft gefordert. Das ist für dich nicht so wichtig. Ja, Gott als Vater ist uns ja vertraut, aber Jesus spricht von Gott als seinem und unserem Vater. Aber hier kommt Gottes mütterliche Seite zum Zuge. Niemand kann trösten wie eine gute Mutter. Diese Eigenschaften einer Mutter überträgt Gott auf sich selbst, wenn er sagt, dass auch er die Menschen trösten will, wie eine Mutter tröstet. Gott tröstet jedoch nur wie eine Mutter, nicht als eine Mutter. Und so ist das, was zunächst in Gefahr steht, als Bestätigung eines Muttergottes missbraucht zu werden, letztlich als ein deutlicher Hinweis auf den Vater. Denn ohne den Vater gibt es keine Mutter und Mutter nicht ohne Vater. Gott will trösten wie eine Mutter, aber nicht, weil Gott eine Mutter wäre. Gott ist nicht Mutter, er tröstet nur wie sie. Gott selbst ist es, der tröstet. Das Wie weist auf einen Vergleich und zeigt damit eine Facette des göttlichen Wesens auf. Sie beschreibt den Trost in uns bekannten Kategorien, weil sie uns für uns nicht anders zu fassen wäre. Gott ist nicht Mutter, Gott ist Gott. Aber mit dem Bild der Mutter wird die Innigkeit der Beziehung am anschaulichsten zum Ausdruck gebracht. Der Vergleich weist also nicht darauf, dass Gott eine Frau ist, wieder eine Enttäuschung für die Feministin, sondern ein anderer, dessen besondere vom menschlichen Vater zu unterscheidende Wesensart hier anklingt. Gott tröstet wie eine Mutter. Warum bedarf es nun des Trostes? Nun, die Ursache dafür liegt schon im Paradies. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Im Paradiese, als die ungestörte Beziehung des Menschen zu Gott, seinem Schöpfer und nach dessen Bilde er den Menschen geschaffen hatte, zerbrach durch den Übermut und den Herrschaftswillen des Menschen. Diese Beziehung durch ein Reset zu erneuern, ist etwas, was wir uns wohl alle wünschen und wonach wir sehen und sehnen, was aber nicht klappen wird. Und so leiden wir an den Folgen, an uns selbst und an unserer eigenen Schwäche und Sündhaftigkeit. Wir leiden an der Unfähigkeit, uns selbst aus eigener Kraft zu ändern. Ohne Gott will uns kein Trost werden. Ohne Gott wäre die Erde ein kalter Planet ohne Leben, hoffnungs- und trostlos. Der Mensch wäre ohne Heimat. Der auf sich selbst gestellte Mensch in der Erkenntnis seines Verlorenseins bedarf des Trostes, aber er findet ihn nicht. Wer vermag denn zu trösten? Nun, doch nur der, der unser Schicksal wenden kann. Der alleine Herr ist über die Umstände, die uns bedrücken. Der mächtige, allmächtige, dreieinige Gott. Hören wir auf das Zeugnis der Bibel. Zunächst mal Gott als Tröster. Psalm 86. David betet in der Bedrängnis. Tu ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sich schämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. So David. Oder aus Jesaja, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Und Jesaja 51, zwei Worte. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Gott ist unser Tröster. Und aus dem Neuen Testament schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Gott, gelobt sei Gott, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden auch wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und damit sind wir schon beim zweiten Tröster. Jesus Christus ist unser Trost. Bei ihm wird der Trost konkret, in der Zuwendung zur Not des Einzelnen. Ich denke da an die blutflüssige Frau, die Mutter des Jünglings zu Nein oder auch an die Jünger. In Matthäus 9, Vers 22 heißt es, da wandte sich Jesus um und sah die blutflüssige Frau und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Und beim Jüngling zu Nein, in Lukas 7, Vers 13, und als sie, der Herr, sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Jesus tröstet seine Jünger in ihrer Verwirrung, euer Herz, erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und weiter, Johannes 14, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, und vielleicht noch 2. Thessalonicher 2,16. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, ertröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Jesus tröstet durch seine Gegenwart. Er verweist aber auch auf einen Dritten. Und da sind wir dann auch noch wieder im Johannesevangelium in den Versen 16 und 26 des 14. Kapitels. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott tröstet, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Aber wie wird getröstet? Wie? Wodurch? Ich habe mal ein wenig nachgeforscht und 4 Gs gefunden. 4 Gs des Trostes. Gottes Wort ist die Nummer 1. Jeremia bekennt in seiner Not, Kapitel 15, Vers 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Und aus dem Neuen Testament, Paulus in Römer 15, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld den Trost und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Mit Sprache wird Beziehung gelebt. Gottes Wort ist die Quelle seines Trostes. Trost geht zweitens, vom zweiten G, vom Gesetz aus. Psalm 119, Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Göttliche Gebote geben Sicherheit und Orientierung. Sie zeigen uns aber auch unsere Erlösungsbedürftigkeit. Sie verweisen auf einen Gott der Ordnung. Sie zeigen aber auch auf, wie sehr wir des Trostes, erstmal der Vergebung und des Trostes bedürfen. Drittens, ein drittes G, die Gnade, Psalm 109. Aber du, Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost, errette mich. Und viertens, durch den Glauben, das vierte G, 1. Thessalonicher 3,7, dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Also noch einmal die 4 Gs, das Wort Gottes, das Gesetz, die Gnade und der Glaube. Gott tröstet auf vielerlei Weise. Gottes Trost bereitet vor zum großen Finale. Zum Gericht über die Gottlosen und zur völligen Erneuerung für den Elenden und den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor dem Wort des Herrn. Nach dem Wer und dem Wie möchte ich es als Drittes auf das Was eingehen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich im Grunde genommen an einem Punkt, wo ich sagen könnte, das davor hätte ich auch weglassen können. Was jetzt in den nächsten 3 Minuten kommt, ist eigentlich alles, was zu sagen heute ganz, ganz wichtig wäre. Und das Zentrum. Was kann trösten? 3 ganz wundervolle Zusagen Jesu. Wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, sehen wir, dass das Volk Gottes immer wieder abwich vom rechten Weg, Gott den Gehorsam verweigerte und sich in Schuld verstrickte. Das Blut floss in Strömen im Tempel. Vergeblich aber war das Bemühen, die schwere Schuld, die Israel auf sich trug, auf diesem Wege zu tilgen. Es wollte und konnte nicht gelingen. Auf das gnädige Erbarmen Gottes folgte immer neue Schuld, und die Schuld hatte ihre Ursache im Gottseinwollen des Menschen. Sie blieb, bis Gott selbst seinen unschuldigen Sohn dahingab und ihn an unserer Statt für unsere Schuld opferte und damit der Gerechtigkeit Gottes Genüge tat. Konnte der Mensch in seinem Bemühen nur immer wieder für sich erkennen, es ist misslungen. Es ist misslungen. Konnte Jesus auf Golgatha den Sieg über die Hölle proklamieren? Es ist vollbracht. Es ist misslungen, ist mein eigenes Werk. Es ist vollbracht, ist das, was Jesus Christus tat. Jesus ist Sieger. Er hat das wichtigste Problem meines Lebens gelöst. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Er hat sie getragen und mir dadurch neues Leben geschenkt. Natürlich nicht nur mir, euch auch, liebe Brüder und Schwestern. Jesu, seine Treue, sein Blut reinigte uns von aller Schuld. Sein Ausruf in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, öffnet uns ganz neu die Türe zum Paradieses. Kam heute in der Liedstrophe gerade vor, hat mich gefreut. Es ist ein großes Vorrecht des Johannes, dieses letzte der 7 Worte am Kreuz zu dokumentieren. Welch ein Trost. Unsere Schuldfrage ist gelöst. Wessen bedarf es noch? Was wir nicht vermochten, das unschuldige Lamm Gottes gab Sühne. Jesus Christus wurde geopfert an unserer Stadt. So sind wir gereinigt von aller Schuld. Ja, wenn wir denn dieses Opfer für uns annehmen und ihn eintreten lassen in unser Lebenshaus, wenn wir ihm die Herrschaft in unserem Leben übergeben. Jetzt soll Jesus die Mitte unseres Lebens sein. Nur in ihm haben wir ewiges Leben. Ist das so? Ja, Jesu Wort gilt in Ewigkeit. Seine behütende Gegenwart ist mit uns. Matthäus 28, 20 sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus lässt uns den Sieg behalten. Bis ans Ende der Welt. Wenn er uns festhält, kann uns der Widersacher ihm nicht entreißen. Jesus ist bei uns, bis er Gericht halten wird und Satan und die Seinen endgültig verdammt. Alles Alte, alle Sünde und Schuld, alle Angst, alle Not, alle Gewalt wird abgelöst und ein Neues entsteht. In weißen Kleidern können wir vor ihm stehen, zum Gericht kommt er für die Gottlosen und zur völligen Erneuerung für den Elenden und den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor dem Wort des Herrn. Ein drittes, nachdem es ist vollbracht, dem es, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist das, ich mache alles neu. Offenbarung 3, 21, 5, der auf dem Thron sitzt, Jesus sagt, ich mache alles neu. Jesus macht alles neu. Das Alte ist vergangen. Auch wir werden ganz erneuert. Welch ein Trost. Diese 3 Zusagen Jesu es ist vollbracht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und siehe, ich mache alles neu, sind ein Trost, der nicht zu überbieten ist. Was bleibt? Wir könnten es noch einmal verdichten und dann tritt als letzte Zusammenfassung Jesus in die Mitte. Jesus, der Herr des Trostes, als Person, als Handelnder, als Liebender, als Retter. Schauen wir noch einmal zurück auf den Anfang. Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott will trösten. Wo niemand sonst zu trösten vermag, verheißt er Trost und Heil. In 2. Korinther 2,7 steht: Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zum Trost und zum Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Es kommt also nicht nur darauf an, das Wort der Schrift als richtig zu erkennen. Die Bibel ist nicht das Wort der 1000 Richtigkeiten, sondern sie in unser Herz aufzunehmen und sie mit unseren Händen und unserem Mund weiterzugeben. Manchmal etwas holprig wie ich heute, aber doch von ganzem Herzen und mit aller Liebe. Wir dürfen uns freuen über Gottes Wort, über dessen bibeltreue Verwaltung und Verkündigung, ja, aber noch wichtiger ist es, Gottes Willen zu leben. Gott will, dass wir leben, und leben, das tun wir nur in ihm. Drum lassen wir das Dunkel der Hoffnungslosigkeit, die Trostlosigkeit dieser Welt und dieses Äons hinter uns zurück und vertrauen wir auf die Zusage unseres Herrn: Er ist bei uns. Er hat es uns zugesagt. Ja, das ist gewiss. Amen.